Ich erlaube mir, das Thema des heutigen Abends etwas abweichend von der Ankündigung zu behandeln. Zu fragen ist ja weniger, ob der Islam eine weltweit anzutreffende Bedrohung für das Leben und die Freiheit von hunderten Millionen ihm unterworfener und von ihm bedrohter anderer Menschen ist. Das ist so und steht täglich in der Zeitung. Zu fragen wäre stattdessen, warum die täglich sich unmittelbar gewalttätig oder drohend sich gebärdende Islamisierung, auch die in Deutschland, von der öffentlichen Meinung in Politik, Medien und in der Zivilgesellschaft als reines Hirngespinst paranoider, xenophober, mithin mindestens rechtspopulistischer Rattenfänger abgetan wird. Zu fragen wäre auch, warum, wer eine solche Haltung einnimmt, diese Leute mit den Opfern des Islam so gar kein Mitgefühl haben. Viele nennen sich ja Antifaschisten. Alles beginnt mit dem jämmerlichsten Vorurteil der letzten, man muss inzwischen ja schon sagen, Jahrzehnte, das noch nicht einmal als ungeglaubter Glaube durchgeht. Jeder weiß, dass es den anderen Islam nicht gibt. Jeder weiß, dass der Islam nicht vielfältig ist. Und die gängige These, man brauche nur genauer hinzuschauen, um die Unterschiede zu erkennen, die 99% friedlicher, toleranter, sich in die Mehrheitsgesellschaft integrierende Moslems von maximal 1% radikaler, islamistischer Brandstifter trennten, dass das also eine ganz besonders verstockte Lüge ist, die aber je schlimmer die Realitätsprobe gerade an so einem Ramadan dann auch sein mag, umso eben verstockter aufrecht erhalten wird. Am Kopftuch, ein zunächst scheinbar nur äußerliches Attribut, kann man eigentlich erkennen, worum es geht. Innerhalb der letzten 20 Jahre hat das Kopftuch auf deutschen oder europäischen Straßen, ich rede jetzt mal nur von Europa, unter Migrantinnen aus islamisch geprägten Ländern ganz enorm zugenommen. Ich hatte kürzlich mal das Vergnügen, ein kleines Selfmade-Video schlechter Qualität aus der Zeit um 1990 aus Kreuzbergs Straßen zugemeldet bekommen, irgendwie über YouTube, über Facebook oder so. Da sah man, wie heute auch, Cottbuser Torgegend, sehr, sehr viele offensichtlich türkischer Herkunft seiender Frauen und Mädchen. Man sah aber praktisch überhaupt kein Kopftuch. No, ihr wart ja alle selber dort schon, hat sich ein bisschen was geändert. Wie gesagt, der Migrantinnenanteil oder überhaupt Migrantenanteil war um das Jahr 1990 Kreuzberg durchaus ähnlich wie heute. Es gibt nämlich einen Konsens, wonach das korrekte islamische Kopftuch kein Haupthaar unbedeckt lassen dürfe. Da das kein Tuch, außer dem Chador oder der Burka natürlich, allein vermag, behilft sich die Kopftuchträgerin mit einer Mütze unter dem Kopftuch, die aus dehnbarer Kunstfaser gefertigt ist. Zwischen Haaransatz und dem Kopftuch erkennt man einen zumeist schwarzen, aber schon auch mal grünen Streifen als sichtbaren Teil dieser Mütze, also die eben unter dem Kopftuch. Das Kopftuch wird dann oben nur oben drüber gelegt. Die vormals noch häufig anzutreffende leichte Verhüllung, so nenne ich das jetzt mal, die den Haaransatz und manchmal auch eine rebellische Strähne freilässt, ist fast völlig verschwunden. Und ist am ehesten noch unter älteren Kurdinnen anzutreffen oder unter Iranerinnen im Iran, die damit zum Ausdruck bringen, dass sie überhaupt kein Tuch auf dem Kopf tragen wollen. Also immer Ruhm und Ehre den vielen Teheranerinnen, die man auf ganz gewöhnlichen Videos sehen kann. Das ist eine einzige Rebellion gegen die Verhängung des Bedeckungszwangs, den man dort in jedem gewöhnlichen Video, wer immer das dreht, erkennen kann. Noch das um die Mütze ergänzte Kopftuch reicht nicht. Angestrebt ist auch die vollständige Verhüllung des Halses durch ein entsprechend geschlungenes Kopftuch. Das sieht dann so aus. Ne? Das ist dann hier, das geht so ein bisschen über die Schultern rüber. Ist also die Mütze, klar, ne? dann ist dieses Kopftuch, das dann aber säuberlich so geschlungen wird, dass es direkt unter dem Kinnansatz den Hals bedeckt. Meistens schwarz. Ein Spaziergang in von vielen Moslems bewohnten Vierteln irgendwo in Deutschland macht deutlich, diese noch radikalere Verhüllung ist im Vormarsch. Übrigens natürlich auch weltweit. Und auch längst gibt es eine Großveranstaltung, die über saudi-arabische Quellen bezuschusst ist, mit entsprechenden Manifestationen in den USA, Europa etc. Aber nennt das den, kürzlich war es mal wieder soweit, den World Hijab Day. Also gemeint ist der Hijab. Diese Uniformierung der Frauen und immer jüngerer Mädchen. Auch das, Augen aufmachen und gucken. Ja? Früher haben sie einem immer einen erzählt, naja, mit einsetzender Menstruation müsste das schon sein. Heute sind die 8 und 7. In zunehmendem Maße. Natürlich, das ist noch minoritär, aber an Neuköllner oder Weddinger Grundschulen, wenn mal irgendwie Schulschluss ist und ihr da einfach mal vorbeigeht und mal guckt, wie die Kinder so aussehen, werdet ihr sehen, es gibt das längst. Bei 7- und 8-Jährigen und zum Teil noch jüngeren kleinen Mädchen. Also wie gesagt, diese Uniformierung der Frauen und immer jüngerer Mädchen wird von Teilen der öffentlichen Meinung im Westen, insbesondere von großen Teilen der feministischen Bewegung, als Ausdruck des freien Willens zu wählen, was man sich anziehen mag, leidenschaftlich verteidigt. So ähnlich wird immer gesagt, wie kann man darüber sich aufregen, soll doch jede tragen, was sie wollen, das ist doch Freiheit. Man sieht, wenn nicht mehr zu bestreiten ist, dass der Islam überhaupt nicht bunt ist, wird rasch das Uniforme an ihm als Ausdruck nicht nur der unverwechselbaren Identität dieser sich zum Verwechseln ähnlich verhüllten Frauen und kleinen Mädchen erklärt, sondern diese uniforme Masse als Ausdruck unserer vielfältigen und bunten Gesellschaft unter besonderen Schutz vor jeder Kritik gestellt. Also der Trick ist wirklich spannend. Ne? Erst kriegst du die ununterbrochen die Agitation um die Ohren, wie vielfältig er wäre. In der Kopftuchfrage hat man plötzlich akzeptiert, dass er uniform ist, aber dass er Uniforme wiederum Ausdruck individueller Besonderheit sein mag. Ne? Also so läuft keineswegs nur deutsche, sondern auch europäische, also linke Ideologie. Das Faschismusproblem, von dem ich hier ja immer auch handle, tut sich im Zusammenhang mit dem Kopftuch doppelt auf. Einerseits schiebt eine totalitäre Massenbewegung ihre Frauen als Schwertträger der Bewegung öffentlichkeitswirksam als Zeichen der Landnahme vor sich her. Das ist der tiefere Sinn. Frauen, die jedenfalls bei ihrer Entscheidung für das Kopftuch keinen freien Willen hatten, sondern höchstens einen unfreien. Nicht unbedingt, weil sie, was ja häufig der Fall ist, zur Verhüllung von ihrer Familie und Community schlicht gezwungen werden, sondern weil der Wille zur Unterwerfung und das Diktat einer misogynen, übersexualisierten Zwangsgemeinschaft gegen die insbesondere weibliche Lust mit Freiheit nicht in Einklang zu bringen ist. Deswegen verwerfe ich das Wort vom freien Willen. Das Kopftuch ist eine Feinderklärung gegen alle Frauen, die es nicht tragen. Sie werden als Individuen entwertet und zum Abschuss freigegeben. Abschuss meint hier ganz dezidiert sexuell betonte Verhöhnung, sexuell motivierte Übergriffe und wenn es ganz schlimm kommt, Vergewaltigung. Das Unheil beginnt wie immer innerhalb einer Community, die es teilweise erst noch werden muss. Die Zunahme der Kopftuchmädchen türkischer Herkunft verdeutlicht das. Wie in der Türkei setzt sich auch in der türkischen Diaspora der islamische Faschismus Erdogans auf den Straßen durch. Ah, das ist ja das, man hat ja immer gesagt, die Türken sind anders. Und lange Zeit habe ich das auch geglaubt, weil einiges dafür sprach. Anders im Sinne von, das ist eine irgendwie doch säkularisierte Gesellschaft, da wird das islamistische Unheil nicht verfangen. Die Annahme hat sich ja nun ganz offensichtlich als falsch erwiesen. Der Islam ist die große Gleichmacherei, zunächst unter den Frauen. Wer mitmacht, ich rede das von islamischen Frauen natürlich, wird als reine, entsexualisierte Schwester akzeptiert. Die sich weigern, gelten wie Hatun Sürücü, unter ihren Angehörigen als eine, die leben will, wie eine Deutsche. Das ist das Todesurteil für Hatun Sürücü gewesen, weil sie leben wollte und es auch getan hat, so gut sie konnte, wie eine Deutsche. Und woher ich das weiß? Ganz einfach aus der Presse. Das sind die Aussagen ihrer formidablen Geschwister. Es gibt eine sympathische Ausnahme, aber die anderen 5 sind fürchterlich. Das meint, wer wie eine Deutsche leben will, Schlampe, ehrlose, Schande über die Familie und autochthone Kultur bringende Auszutilgende. Eine Verräterin am eigenen Blut, an der eigenen Rasse. Die Schlussfolgerungen sind offen rassistisch, die da getroffen worden sind. Ich will es begründen. Befragungen, das macht gerne dieses Bielefelder Institut da, früher Heidmeier, heute weiß ich gar nicht mehr. Soziologisches Institut, diese Heidmeier-Studien sind da immer heraus gegen menschenverachtende irgendwas so ein Mist, aber einige dieser Befragungen waren interessant. Die Schlussfolgerungen sind offen rassistisch, sagte ich, Befragungen unter Jugendlichen, das wird seit 20 Jahren gemacht, beiderlei Geschlechts, also sogenannten Bio-Deutschen hier und solchen mit islamischem Migrationshintergrund dort, führen seit vielen Jahren zum immer gleichen trostlosen Bekenntnis. Während die Deutschen, also auch die Hauptschüler oder gar nicht nur die Gymnasiasten, ne? Die haben das an verschiedenen Schultypen gemacht, während die Deutschen sich in übergroßer Mehrheit eine Ehe mit einem Migranten gut vorstellen können, ist es bei den muslimischen Migranten gerade andersherum. Es wird kategorisch ausgeschlossen von einer bis zu 90% gehenden Mehrheit beiderlei Geschlechts. Wohlgemerkt Heirat im Sinne von der Fortpflanzung. Ne? Sich eine deutsche Schlampe anzulachen, ist eine andere Geschichte. Die wird aber nicht geheiratet, mit der hat man auch kein Kind. Man heiratet rein. Die selbstverordnete Separierung führt zur Abschottung. Das scheinbar friedliche Nebeneinander ruht auf Hass gegen die anderen auf. Der Hass geht mit der Angst einher, mit der Angst einher, der Angst vor dem Verlust der eigenen Identität durch Durchmischung. Ohne Durchmischung im Sinne interkulturellen Fortpflanzungsverhaltens aber, also das ist so, sagt die Wissenschaft, scheitert Immigration letztlich Gesellschaft überhaupt. Die Selbstsegregierung entlang von Kultur, Religion und Herkunft ist bis tief ins Mark rassistisch. Die Worte jenes DITIB-Imams, ihr werdet euch vielleicht erinnern, der vor ein oder zwei Jahren von der deutschen Köterrasse warnte, bringt nur auf den Punkt, wohin die Verkopftuchung führen muss. Übrigens liegt der Hate Speech von der Köterrasse und das Diktum Erdogans ungefähr zur gleichen Zeit, na etwas früher sogar, hat aber öfters gesagt, Assimilierung sei ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit auf der gleichen völkischen, faschistischen Linie. Mit dem Unterschied, dass die Wandlung des gar nicht unfreundlichen Wortes Assimilierung zu einem angeblich fremdenfeindlichen Hassbegriff, anders als das von der Köterrasse, in der deutschen Mehrheitsgesellschaft, besonders bei den sogenannten Migrationsexperten, vollkommen übernommen wurde. Also Assimilierung gilt als ein im Grunde böses, kulturverachtendes, ergo irgendwie auch rassistisches Ding. Assimilierung meint ja doch in Wirklichkeit, dass Einwanderer nach und nach Gepflogenheiten vom Äußeren bis zu Einstellungen etc. der Mehrheitsgesellschaft übernehmen und auf ihre Art und Weise umsetzen. Wer sich die Geschichte der Einwanderung in die Vereinigten Staaten von Amerika von 1850 bis, sagen wir mal, also jetzt die entscheidenden Wellen bis zum Ersten Weltkrieg anguckt und wie das dann sich weiterentwickelt hat, der wird feststellen, dass Assimilierung, weiß Gott, keine so schreckliche Sache ist. Dass der Assimilierung, identitäre Volksvorstellungen zum Opfer fallen, das ist klar. Ne? Normale Einwanderung, die traditionelle Einwanderung verlief immer, verlief nach amerikanischem Modell, dem Melting Pot Modell, so, dass die erste Generation durchaus segregiert in ihren eigenen Vierteln quasi lebte. Da haben sie ihre eigene Sprache noch gesprochen etc. Die Kinder sind auf die Schule gegangen, haben begonnen Deutsch zu lernen etc. Die Altvorderen haben zum Teil mehr als ein rudimentäres Englisch nicht gelernt. Diese zweite Generation, die Kinder, sprachen bereits besser Englisch als die Sprache der Herkunft. Die Enkel konnten die Sprache der Herkunft nur noch über die Großeltern in Form von einiger ganz weniger, meistens mit Festlichkeiten etc. verbundenen Wörtern. Und im gleichen Durchmarsch verschwinden natürlich dann auch die dann häufig nur noch im Namen zu erkennenden Herkunftsbezüge. Ja, also ich habe ich auch mal in der Bahamas kritisiert, einen ganz merkwürdigen Artikel von Hannes Stein, ein Redakteur und Autor der Welt, der in den USA ansässig ist, jüdischer Herkunft, der das Verschwinden der jüdischen Community bedauert hat. Das Verschwinden in Form der Assimilierung in die Mehrheitsgesellschaft. Er hat das dann auch noch zusätzlich dadurch beklagt, dass das auch, sich auch im Fortpflanzungsverhalten äußere. Es ist nur noch die Ausnahme der Ehen, die ein Jude oder eine Jüdin eingeht, dass das wirklich zwingend der andere auch Jude sein muss. Ne? Das nennt man unter anderem Assimilierung. Wie gesagt, ich halte das für nichts Böses. Wer aber das sieht, so, und Assimilierung verdammt und darin Kultur, Identitätsverlust etc. sieht, wer das tut, der muss wissen, welche fatalen Folgen das für Mädchen haben wird, die kein Kopftuchmädchen sein wollen. Das ist nämlich dann irgendwann auch von der Mehrheitsgesellschaft der verweigerte Notausgang aus der Zwangsstruktur-Community. Für muslimische Mädchen ist, ob sie es wollen oder nicht, das Kopftuch das Ende ihrer Möglichkeiten, ein freier Mensch zu werden. Und wenn sie die besten Schulen besuchen, einwandfrei Deutsch sprechen, auf ihrem Haar sitzt der Generalvorbehalt gegen die westliche Gesellschaft und der Generalvorbehalt der islamisch orientierten Gesellschaft oder Community gegen Frauen. Frau zu sein, ohne seine Sexualität ausleben zu können, ohne sich ausprobieren zu dürfen, bitteschön auch im Sexuellen, ohne die Möglichkeit, sich von Herkunft, Familie und Tradition emanzipieren zu können, heißt, ein befangenes, unglückliches, an Körper und Geist leidendes Wesen zu sein, vollkommen ausgeliefert einer Welt, die es so freundlich beschützt und zugleich mit Vergewaltigung und oder dem Tod bei erwiesener oder vermuteter Abweichung vom Ehrenkodex bedroht. Das ist nämlich beides. Man konnte das sehen an den sogenannten Aufständen in den Pariser Banlieue 2011. In dem Kontext wurde nämlich gezeigt, dass es für, sind ja vorwiegend islamisch von Herkunft her, also aus islamischen Ländern, Maghreb-Ländern vorwiegend geprägte Viertel. Da ist es so, dass die Wellen der Verhöhnung und der Gewalt gegen die Frauen, die Mädchen und jungen Frauen, die überhaupt keinen Bock darauf hatten, eminent zugenommen hat, bis hin zu als Strafe veranstalteten Gruppenvergewaltigungen. Solche Frauen maghrebinischer Herkunft, die sich trotzdem als Freundin, Lebensgefährtin, so meine ich das, eines dieser ja meistens gangartig organisierten Gruppen hergegeben hat, galt als eine rein benutzte, zur Benutzung auch an andere Gangmitglieder freigegebene, ehrlose, eine Schlampe, das allerletzte. Das gehört in diese Logik hinein. Der Schutz heißt, der Schutz wird mit dem Vorbehalt gewährt, dass du dich der Moralvorstellung, die im Kopftuch ausgedrückt wird, bedingungslos unterwirfst. Tust du etwas anderes, geht's dir schlecht. Dass islamische Vergewaltiger in der Regel keine muslimischen Frauen, wenn ich hier von Vergewaltigern spreche, spreche ich ausschließlich von den Outdoors-Vergewaltigungen, nicht von denen, die in der Beziehung oder im engsten Kreise der Familie, sondern die auf öffentlichem Gelände oder in Wohnungen von Bekannten oder sonst irgendwo stattfinden. Also nur damit das nochmal einschränkend klar ist, dass islamische Vergewaltiger in der Regel keine muslimischen Frauen und schon gar keine mit Kopftuch attackieren, hängt mit dem Schutzversprechen über die reinen Frauen zusammen. Es funktioniert, solange die Kopftuchfrau sich unterwirft und der misogyne Hass auf nicht unterworfene Frauen sich seine Opfer anderswo holen kann. In der Bundesrepublik Deutschland des Jahres 2018 geht die Mehrheit der Outdoors-Vergewaltigung, und zwar die überwiegende Mehrheit Vergewaltigung rohen sexuellen Übergriffe auf Männer islamischen Hintergrundes. Das gibt inzwischen auch die Polizei zu. Das hat sehr lange gedauert, man musste diese merkwürdig verklausulierten Dinge sehr genau lesen. Inzwischen bestreitet es keiner mehr, es ist Fakt. Diese Opfer sind weiß und europäisch, nicht of color und nicht islamisch. Sie stammen zum Beispiel aus der Unterschicht. In England nennt man die massenhaften Vergewaltigungen und Zwangsprostitutionen, begangen von muslimischen, hier pakistanischen Männern, an Tausenden jungen Frauen und Mädchen in den letzten 8 Jahren. Tausenden! Ab 11 Jahren. Grooming. Rotherham ist das Stichwort, das man nicht nennen will, weil weiße Unterschichtenmädchen keine Opfer von migrantischen Männern sein dürfen. Weil die vom linksliberalen Mittelstand verwaltete öffentliche Meinung ganz offensichtlich mit den Peinigern in geheimer Kollaboration stehen. Sind diese Gören aus prekären Elternhäusern, bildungsfern und ordinär in Wort und Aufmachung, nicht in Wirklichkeit doch Schlampen, die es nicht besser verdient haben? Fragt sich der akademische gebildete Mittelstand, der es so nicht sagen würde. Da ich hier vor einem Publikum spreche, das einer linkssozialdemokratischen Partei nahesteht, frage ich, wie haltet ihr es mit eurer viel größeren, offiziell ja befreundeten Schwesterpartei, die von einem bekennenden Antisemiten geführten Labour Party? Eine Partei, die die Verhältnisse, die Rotherham erst möglich werden lassen, die die Vertuschung der Untaten und die Einschüchterung der verfolgten und gepeinigten Mädchen systematisch mitbetrieben hat. Das ist inzwischen alles erwiesen. Das ist New Labour. In Gestalt von Sozialarbeiterinnen, Polizisten, Kommunalbeamten, Parteifunktionären und Journalisten. Eine Partei, die sich im deindustrialisierten Mittelengland der Stimmen der pakistanischstämmigen Moslems versichert, indem sie deren selbst organisiert betriebene Islamisierung, das ist Hardcore-Islam, der in diesen kleinen Städtchen betrieben wird, und Landnahme geschehen lässt. Also selbst organisiert betriebene Islamisierung und Landnahme geschehen lässt und dieses Unheil noch als gelungene Integration abfeiert. Diese enorm linke Partei hat nicht nur kein Mitleid mit englischen Unterklassenmädchen, sie würde sich auch niemals in die Verhältnisse einer pakistanischen Community einmischen, in der die Mädchen zu Heiratszwecken fleißig verschachert und beim Heimaturlaub häufig genug, zigtausende Fälle, auch noch genital verstümmelt werden. Ganz Großbritannien weiß es, weil es in der Zeitung steht. Kopftuchmädchen, die völlig dem Ehemann und den Clans ausgeliefert werden, ohne eine Chance auf Entkommen, denn das sieht das Labour-geführte City Council nicht vor, wegen Respekts vor verschiedenen Kulturen und so, aber auch wegen eines infamen Systems des Stimmenkaufes. Das sind ganz klare Deals. Der Local Labour-Boss, der unterstützt vom Boss und vom Councilchef. Das ist dort alles Labour. Mittelengland, Yorkshire, diese Gegenden. Früher waren das alles so kleinere Industriestädte. Das ist so die Linie von Manchester über Leeds und so etwas, deindustrialisiert. Der Deal geht so. Die versprechen denen, und das halten, die halten ihre Versprechen auch, ne, dass sie sie mit Geld und vor allen Dingen mit Schutz vor jeder Einmischung freihalten. Und was kriegen sie? Sie kriegen sozusagen im Sack die pakistanischstämmigen, die sind ja alle britische Staatsbürger, Stimmen. So macht die Labour-Partei Politik, so konnte Rotherham überhaupt erst entstehen. Und Rotherham ist nur ein Name. Es sind inzwischen nachgewiesen mindestens 8 Städtchen, in denen ähnliche Dinge abgelaufen sind und wahrscheinlich zum Teil noch laufen. Es sind inzwischen ungefähr 60 durch die Bank pakistanische Männer zu empfindlich hohen Haftstrafen zum Glück verurteilt worden. Eine ganze weitere Prozesslawine läuft. Vieles wird nie ermittelt werden können. Viele von diesen Mädchen und inzwischen jungen Frauen sind in der Psychiatrie. Man hat ihnen nicht geglaubt, sie wollen auch den Finger nicht mehr heben. Man hat sie abblitzen lassen. Zurück nach Deutschland und hin zu einer virtuellen Labour Party. Hören wir ganz aktuell Bianca Wilsinski aus Nordrhein-Westfalen zum Kopftuch. Ich kenne die Frau nicht. Unter dem Titel "Ich zeige Gesicht gegen die AfD und trage Kopftuch" blockte sie Folgendes. Natürlich weiß ich, dass es Länder gibt, in denen die Frauen zum Kopftuch gezwungen werden. Aha. Und auch, dass sowas hier in Deutschland geschieht. Aha. Aber auch da fragte ich mich, warum muss dieses Kopftuch so stigmatisieren? Ist unsere Gesellschaft so tief gesunken? Ist es wieder so weit, dass wir Menschen wegen ihrer Herkunft oder Religion aus der Gesellschaft ausgrenzen wollen und zur Wurzel allen Übels erklären wollen? Na, also ohne eine zünftige Analogie zur Vernichtung der europäischen Juden durch die Deutschen, ohne die reden wir nicht übers Kopftuch. Ist es nicht in Zeiten wie diesen wichtig, sich offen gegen Rassismus zur Wehr zu setzen? Wie schaffe ich es, friedlich meinen Protest zu äußern? Eigentlich müsste ich aus politischem Protest in der Öffentlichkeit Kopftuch tragen und habe das in einer Facebook-Gruppe gleichgesinnter kundgetan. Ich war völlig überrascht, dass so viele hinter meiner Idee standen, und Maxim Schmidt kam dann auf die Idee, daraus eine Veranstaltung zu erstellen, die innerhalb kürzester Zeit sehr viele Menschen erreichte. Im Interview mit Next24 erklärte die mutige Antirassistin: Ich war zutiefst geschockt, dass im Bundestag eine rassistische Rede gehalten wurde, in der die AfD äußere Merkmale zu instrumentalisieren versucht. Ich musste sofort an die vielen Menschen denken, die ihr Kopftuch freiwillig tragen, sei es aus religiösen oder modischen Zwecken oder sogar aus beidem. Mir fiel als erstes die Queen ein, danach meine Oma, die Motorradfahrer mit ihren Bandanas, ich weiß nicht genau, was das ist, die Katholiken aus Ost- oder Südeuropa, die vielen muslimischen Frauen, die ihr Kopftuch freiwillig mit Stolz, das bestreite ich nicht, tragen, und auch, dass es als modisches Accessoire getragen wird. Ich weiß nicht, wie viel daraus geworden ist, das muss vor 2-3 Tagen gewesen sein. Die haben dazu angestiftet, das stand in allen Medien, dass das stattfinden solle, dass man also öffentlich ein Kopftuch tragen solle. Also natürlich wieder in Analogie zu diesen Kippa-Geschichten, ne? Das ist immer interessant, wie zeitgleich diese Dinge stattfinden. So ein verluster Pfaffe hat es ja dann auch tatsächlich gemacht und am Ende seiner Predigt sich so ein Kopftuch aufgesetzt. Ich erinnere euch an ein Bahamas-Titelbild. Da haben wir ein Bild aus Teheran verwendet, mit Leuten mit Kopftuch, und zwar alles bärtige Männer. Das sind mutige iranische Männer, die sich das Kopftuch aufgesetzt haben in Solidarität mit ihren Frauen, Töchtern, Schwestern und Freundinnen, damit es wegkommt. Die haben dadurch einfach eine hübsche Polemik, sieht saukomisch aus, also so Männer mit großen Bärten, die dann auch noch ein Frauenkopftuch dann aufhaben, das Islamische. Ne? So könnte man sie auch machen. Aber es geht nicht um den Protest. In diesem wirren Text von dieser Wilinski steht immer beides auf einmal drin. Ja, wir wissen ja, das ist ja teilweise Zwang, aber, ne? Und schon sind wir bei der Vernichtung der europäischen Juden. Das islamische Kopftuch muss und will stigmatisieren. Darum geht es. Das ist Sinn und Zweck. Weil die Trägerinnen als sichtbares Zeichen der beabsichtigten und sich teilweise eben auch vollziehenden Islamisierung ganzer Neighborhoods, Stadtteile und manchmal, siehe Mittelengland, eben schon ganzer Städtchen der Bewegung voranlaufen. Das berühmte sichtbare Zeichen. Es hat nichts zu tun mit den Kopftüchern der Queen, um Himmels Willen, oder älterer polnischer Frauen. Es ist ein Accessoire, das leider häufig genug ohne direkten Zwang getragen wird, aber nichts anderes verkündet als den Willen zur Abschaffung der Freiheit, zunächst für alle islamischen Frauen und Mädchen, dann der ganzen islamischen sogenannten Community, und das schließlich als Zeichen der Landnahme eben auch den Willen repräsentiert, ganz andere Standards im Geschlechterverhältnis, im Verhältnis Bürger und Staat und vor allem im Verhältnis von Herrenmenschen und Dhimmis zu installieren. Der Dhimmi ist der dem Islam unterworfene Christ. Das ist ein arabisches Wort. Man soll den eigenen Willen vieler erst im Erwachsenenalter aufs Kopftuch verfallender, zum Beispiel junger Türkinnen, nicht immer nur bestreiten. Das ist nicht immer erzwungen, wahrhaftig nicht, leider nicht. Das Kopftuch ist nämlich auch ein Angebot zum Mitmachen bei einer gespenstischen Veranstaltung, in der man gleich hinterm Herrenmenschen auch als Herrengirlie sich richtig gut fühlen darf. Was in den islamischen Kiezen überall in Europa zu beobachten ist, die man besser als zwangsislamisierte Kieze bezeichnen sollte, weil Frauen und Mädchen darinnen ohne Kopftuch nicht mehr sicher sind, erscheint einigen, wie der genannten Solidaritätsbloggerin, als fast schon naturförmiger Vollzug hin zu echter Identität. Und wer Identität sagt, der meint etwas, was immer kollektiv auftritt. Wer von Identität redet, sollte aus verschiedenen Gründen, es beginnt sprachlogisch, es geht philosophisch weiter etc., sowieso Feste an den Ohren gezogen werden, ob es um den Islam geht oder sonst was. Meine Identität, die Identität meiner Kultur, meine Geschlechteridentität, das ist unheimlich scheiße. Aber überhaupt das Wort Identität einmal auf seinen Sinngehalt zu überprüfen und die Frage, ob es legitim ist, das überhaupt anzuwenden, in der Form, wie es dauernd im Diskurs, zweites Wort, was man um Himmels Willen nicht verwenden dürfte. Entweder man hat eine Diskussion, eine Debatte oder einen Streit. Ein Diskurs ist überhaupt kein deutsches Wort, weil es in einer anderen Sprache heißt es nämlich sowas Ähnliches wie Diskussion im Französischen zum Beispiel. Ins Deutsche eingeschmuggelt ist es ein Wechselbalg. Es ist irgendeine Art, im Grunde meint es ein identitäres Selbstgespräch, Diskurs. Der Deutschlandfunk in seiner vollendeten Verblödetheit, der hat dann jetzt eine neue Reihe, die nennt sich Diskurs und Debatte. Anderen erscheint dieses Kopftuch als brutale Nötigung. Doch diese anderen, die ihre Stimme gegen die islamische Natur oder Identität sich nicht zu erheben trauen, erfahren keinerlei Solidarität durch die gute antirassistische Gesellschaft. Sie haben nämlich auch deswegen immer weniger die Wahl für einen anderen Weg, weil eine Gesellschaft von AfD-Gegnern ihnen den Weg in die Freiheit systematisch verbaut. Mein Hauptappell des heutigen Abends ist es, geht dahin. Kann man über die Freiheit von islamisch geprägten Frauen auch einmal ohne eine rechtspopulistische Partei reden? Geht's? Ist's möglich? Kann man's denken? Kann man dadurch so viel Mitgefühl einmal aufbringen, dass man sich das überhaupt erstmal vergewärtigt, was da abläuft, ohne zu sagen, aber das könnte ja natürlich dann gleich einen schlechten Geschmack bekommen, wenn Leute aus in Wirklichkeit rassistischen Gründen und so weiter. Kann man es einfach mal kappen und überlegen, ob hier ein gewaltiges faschistisches Unheil in den islamischen Kiezen abläuft. Denn wer dazu nicht bereit ist, den fordere ich jetzt schon auf zu gehen. Dies ist keine Veranstaltung zum AfD-Diskurs. Das habe ich mit Absicht jetzt gesagt, Diskurs, gell? Weil das gehört zunächst mal überhaupt nicht zusammen. Und wer es dauernd zusammenschmeißt, ist ein Feigling, zunächst mal vor dem Denken, ein Feigling aber auch gegenüber der öffentlichen Meinung, und die ist wie ein Kartell. Ein Feigling innerhalb seiner eigenen Partei, ängstigend, man könnte ihm den Rassismusvorwurf um die Ohren hauen, deswegen schon selber verschiedene Gedanken sich zu verbieten, geschweige denn sie auszusprechen. Also, indem Sie die Unterwerfung der Frauen und Mädchen unter brutales Männerrecht für, wenn schon nicht ganz freiwillig, so doch kulturell wünschenswert erklärt. Also dieser Kultur- und Identitätsdiskurs. Er weiß nicht, was er tut, oder manchmal weiß er es wirklich nicht, aber es läuft stets darauf hinaus, man kann es Text für Text, Politiker-Statement für Politiker-Statement nachweisen. Deswegen ist diese Frau Wilinski durchaus mit ihrem Statement völlig stellvertretend. Also die könnte auch, weiß ich nicht, Kramp-Karrenberg, Bauer-Berger, ihr wisst schon heißen, oder Bladowski-Schimschek oder so ähnlich. Weg von den sich islamisierenden Kiezen Westeuropas und hin zu einem sich islamisierenden Staat. In Indonesien war das Islamproblem lange Zeit scheinbar unter dem Deckel einer Diktatur übrigens. Zwar blieben die jeweiligen Bevölkerungsgruppen weiter für sich, doch die weitaus größte, inzwischen 90%, die islamische, hat sich lange Zeit scheinbar zurückgehalten. Sie achtete das Kopftuchgebot nicht allzu streng und in städtischen Kreisen ging es sehr wohl lange Zeit ganz ohne Kopftuch. Die rasante Islamisierung Indonesiens, die drakonischen Prügelstrafen, die Freiheitsstrafen für Atheismus, die Todesstrafe für Beleidigung des Islam, die geballte Homophobie, die Entrechtung der Frauen, ging einher mit einem Prozess der kompromisslosen Verkopftuchung, mit brutalster Gewalt durchgesetzt, von Selbsthelfern. Es gilt, den Hijab zu tragen und den möglichst in Schwarz. Ihr könnt euch da auch wieder Bilder angucken, und zwar ist es dann schon interessant, eine indonesische Stadt 1980 oder 1990 reicht und dann 2018. Zur Erinnerung nochmal, der Hijab ist jenes zumeist schwarze Kopftuch, das entweder aus einem Stück Stoff gemacht oder ergänzt um einen Schal auch den Hals vollständig verhüllt. Wer Bilder aus dem Indonesien des Jahres 18 herbeigoogelt, na, habe ich schon gesagt, wird es sehen. In der FAZ stand vor 3 Jahren schon etwas, was ich ganz interessant fand, was vor 40 Jahren fast nicht denkbar erschien, prägt inzwischen das öffentliche Bild. Das äußerlich sichtbarste Kennzeichen einer wachsenden Islamisierung der indonesischen Gesellschaft ist das Kopftuch, das sich in den letzten Jahren stark verbreitet hat. Eine ehemalige Dozentin des Deutschen Akademischen Austauschdienstes, die 2007 in der Deutschabteilung der Universität Pajajaran im westjavanischen Bandung angefangen hat, erzählt, dass damals nur eine Kollegin ein Kopftuch getragen habe, 2007. Innerhalb von wenigen Jahren habe sich das Verhältnis umgekehrt. Jetzt, also 8 Jahre später, tragen alle ein Kopftuch, außer einer Mitarbeiterin, und die ist Christin. In Indonesien, nicht anders als in Deutschland, heißt es oft, man dürfe das Kopftuch nicht nur als Symbol von Unterdrückung bezeichnen. Den muss ich nochmal wiederholen. In Indonesien, nicht anders als in Deutschland, heißt es oft, man dürfe das Kopftuch nicht nur als Symbol von Unterdrückung betrachten. Es gebe eine ganze Reihe von Gründen, warum sich Frauen dafür entscheiden, es zu tragen, darunter sogar emanzipatorische. Aber richtig ist auch, dass der soziale Druck im Land stärker geworden ist. So endet ein sehr typischer Artikel, der im Grunde dem Kummer Ausdruck geben möchte, dass der islamische Faschismus sich total durchsetzt in einem früher doch viel freundlicheren Land. Aber diese beiden letzten Sätze, die müssen hinten dran geklebt werden. Der Hijab bedeutet also nicht nur Unterdrückung, soll das heißen. Na, es gäbe ja eine ganze Reihe von Gründen, warum sich Frauen dafür entscheiden, es zu tragen, darunter sogar emanzipatorische. Dergleichen irre Sätze dürfen bei einer im Grunde islamkritischen Berichterstattung nie fehlen. Die guten Gründe werden meistens damit angegeben, dass mit dem Kopftuch Frauen sich freier im öffentlichen Raum bewegen könnten. Die aggressiven Anmachen würden dann nämlich signifikant zurückgehen. Ich hatte es schon erwähnt, wenn Frauen sich den Gesetzen der Umma unterwerfen, werden sie von ihr auch geachtet. Sie werden zwar nicht vergewaltigt oder mit Vergewaltigung bedroht, dafür müssen sie sich Vater, Brüdern, der Nachbarschaft und vor allem natürlich dem Ehemann ausliefern, die gemeinsam über ihre Sittsamkeit wachen und bei Abweichung mit drakonischen Strafen eben nicht nur drohen. Die islamische Allerweltskultur kennt die Vergewaltigung als Strafe. In den tribalen Gesellschaften in Pakistan etc. und so weiter. Ja, man kennt das als Strafe und in der Hardcore-Islamisierung wird das eben dann einfach mal so gemacht. Diese islamophile Argumentation ist auch deshalb, die ich da gerade meinte, widerwärtig, weil ein Ziel in Menschheitsabsicht, nämlich die Emanzipation, na, ihr erinnert euch, es gäbe emanzipatorische Gründe, welcher Hohn für das Kopftuch. Also nochmal, diese islamophile Argumentation ist deshalb widerwärtig, weil ein Ziel in Menschheitsabsicht, nämlich die Emanzipation der Frauen und Mädchen von ungewollter männlicher Zudringlichkeit aufgegeben wird. Mehr noch, die Argumente, der potenziellen Vergewaltiger werden übernommen. Die Männerhorde nämlich unterstellt nach islamischer Tradition, das geht bis in den Koran hinein, das steht da drin, von diesen absolut perversen Hadithen wollen wir mal gar nicht reden, die sind ihnen ja teilweise selber peinlich, das sind ja inzwischen schon tausende von Seiten, das haben die ja misogynes Gebrabbel von irgendwelchen Blödköpfen aus der Zeit um 1000, 1100, 1200, die dann in ordentliche Riemen hineingetan worden sind. Diese Männerhorde unterstellt nach islamischer Tradition, die auf den Koran und die Hadithen zurückgeht, den Frauen, sie seien, und das wisst ihr, dass das so ist, dass das so gesagt wird, ein Gefäß der Sünde, die Männer auf schlechte Wege bringen würden, weshalb ihre Reize zu verhüllen seien. Jeder, der das in Zweifel zieht, mit dem rede ich kein Wort weiter. Und zwar einfach deswegen, weil das im Koran und in den Hadithen steht und weil jeder Dorf-Dittip-Deppen-Imam genau das jederzeit und immer sagt. Und Tayyip Erdogan selber, jeden, den ihr fragen könnt, aus egal welcher islamischen Gemeinde, der wird euch genau das sagen. Und da, das muss ich jetzt mal in allem Autoritarismus sagen, das ist nicht wegzudiskutieren. Das ist so. Und ich finde es interessant, wirklich interessant, mit welcher Schubse irgendwelche Idioten aus dem interkulturellen Diskurs es immer wieder beschreiten. Das finde ich unglaublich. Das bedeutet logisch, dass Frauen, deren Reize sichtbar sind, na, gefäß der Sünde, nichts anderes verdient hätten als vom wilden Mann, dem Triebkontrolle offenbar nicht eignet, stracks vergewaltigt zu werden. Das ist der Inhalt. Das Kopftuch nicht nur als Symptom der Unterdrückung bedeutet auch, einmal unterstellt, dass in misogynen Gesellschaften, in denen unbegleitete Frauen freiwillig sind, in denen sie gelehrt werden, dass sie ein Gefäß der Sünde seien, in denen ein unverkrampfter Umgang mit der eigenen Sinnlichkeit schon kaum mehr denkbar ist und vor allem nur immer neue Leiden gebiert angesichts dieser Gesellschaft, angesichts dieser Sozialisation, die man ja selber erfahren hat, ne? Immer neue Leiden gebiert, kommt vielen Frauen die Abkehr vom westlichen Lebensstil, wie geht es nämlich jetzt, also Kopftuch nehmen und endlich das Wahre gefunden zu haben, wie eine Befreiung vor. Sie müssen nicht mehr denken an das, was ihnen verwehrt ist. Sinnlichkeit und ausgelebte Sexualität. Glauben Sie, denn in Wirklichkeit geht das nicht. Sie würden ihren Frieden unter lauter entsexualisierten Schwestern und Brüdern finden. Glauben Sie. Der unangenehme Sexualakt wird so als lästige Pflicht, aber doch immerhin zur Kinderproduktion hingenommen. Das sexuelle Unglück, übrigens beider Eheleute, wird in der Feier der entsexualisierten Brüder und Schwestern schafft, schon irgendwie aufgehen oder aufgehoben werden. Man habe endlich Ruhe von den Anfechtungen des Sexus, so hoffen sie. Man sei sich auch des Alleinbesitzes seines Mannes entsprechend sicherer, wenn es keine reizvollen und vor allem keine nicht unter männlichem Schutz, also in männlichem Besitz befindliche Frauen gäbe. Das dürft ihr immer auch nicht vergessen. Frauen sind in dieser ganzen Sache übelste Mittäterinnen. Wir sind nicht immer nur Opfer. Das wird mitten im freien Westen als emanzipatorische Gründe für den Hijab, ich sage das gerade mit der FAZ, und die mit ihm verbundene sexuelle Zwangsmoral vertreten, gerade auch von nicht-muslimischen Frauen, die sich als Vorkämpferinnen der Frauenemanzipation ausgeben. Frauen, die die ordinäre Faschistin und Antisemitin Linda Sansour aus den Vereinigten Staaten für eine Heroine der Frauenemanzipation halten. Und das sind nicht nur westliche Mittelstandsfrauen aus den USA, das geht schon über einen großen Teich nach Europa rüber. Linda Sansour, man muss sich das mal vorstellen. Der Islam tritt immer als Verfolgende Unschuld auf. Die brutalsten in seinem Namen begangenen Schandtaten schiebt er ungerührt den Imperialisten zu. Darin ist er originär antiimperialistisch. Genauso antiimperialistisch wie die ihn hofierenden liberalen Linken und eben auch Feministinnen im Westen. Im Namen des Islam wird ungerührt weltweit in irrsinnigem Ausmaß gemordet. Darauf angesprochen heißt es stets, das sozusagen darauf hinzuweisen, wäre ein einseitiger, im Kern rassistischer Blick auf Moslems. Den Sprech haben die schon drauf. Hier dieser Vergewaltiger, den sie jetzt aus dem Verkehr gezogen haben. Wie hieß er denn? Dieser in Frankreich mit einer Brüssel hat er die Professur gehabt. Der tolle Euro-Islam-Kerl, der ein ganz ordinärer Islamist war. Ich komme jetzt auf seinen Namen nicht. Bitte? Ramadan. Ja, Tariq Ramadan. Der hatte immer diese Sachen drauf. Ne? Der wurde ja auch hofiert. Der durfte kein Podium, wo er nicht als originärer Vertreter eines toleranten islamischen und europäischen Islam, ein ganz ordinärer Islamist, also am Rande noch Vergewaltiger war, naja gut, ist so. Deswegen sitzt er jetzt. Aber ich finde es eher schade, dass er aus diesen Gründen im Knast sitzt. Ich hätte mir gewünscht, er hätte solche Sachen sowieso nicht gemacht und er wäre auch nicht in den Knast geworfen worden, sondern aus der Diskussion rausgeschmissen. Aus jeder Diskussion unter vernünftigen Menschen. Aber sagt mir, so einem Nazi rede ich nicht. Den lade ich nicht ein. Das wäre sein verdientes Schicksal gewesen. Na gut, das braucht er jetzt natürlich auch, denn er hat Vergewaltigungen begangen, also muss er ja dafür aufsitzen. Oder es heißt, warum muss ich mich hier in Kreuzberg für die Taten des IS rechtfertigen? Solche Sprüche habe ich schon gehört. Gerade von solchen Kopftuchmädels der agilen, türkischstämmigen Fraktion, jüngere Frauen aus laizistischen Elternhäusern, die haben ihren Eltern viel Kummer gemacht. Zum Teil hat es den vollständigen Bruch gegeben, weil es gibt eben auch türkische Eltern, die nichts schlimmer finden als den Islam. Natürlich gibt es die. Für die ist ihre Tochter verschwunden. Das sind Agitatorinnen. Ne? Die waren an Unis etc., die haben keine Sprachprobleme etc. Die treten mutig, offen und frei auf. Ne? Emanzipatorisch wahrscheinlich. Ne? Warum muss ich mir hier in Kreuzberg für die Taten des IS rechtfertigen? Niemand muss sich rechtfertigen. Es würde schon reichen, wenn man glaubhaft machen könnte, dass diese Taten keine des Islam seien, wie sie uns immer versichern. Ansonsten soll man mal beweisen. Wenn aber nicht islamisch ist der IS oder Boko Haram, also der IS oder Boko Haram Islam, dann sollte es doch nicht so schwer fallen, ganz klar zu sagen, IS, Boko Haram und so weiter, Taliban, na, gibt ja da die ganzen regionalen Hardcore-Erscheinungen, der syrische Widerstand in Toto, na, das ist ja alles Hardcore-Islamismus, und so weiter, haben eine ganz andere Vorstellung vom Islam als wir. Sagen sie ja manchmal. Allerdings wäre dann zu begründen, worin denn die Unterschiede bestehen. Diese Unterschiede wären dann zu systematisieren, damit sie Bestandteil der eigenen Glaubensauslegung werden, in Abgrenzung von diesen Mörderbanden. Das geschieht aber nicht. Nichts davon. Man sagt einfach und dumm, das ist nicht der Islam. Das kennt ihr. Das ist nicht der Islam. Warum zum Beispiel britische Linke, also aber auch andere europäische Linke, die islamistische Tour mitmachen und sagen, im islamischen Staat würde er, hat Erdogan gesagt, das gibt es nicht. Das heißt Daesh. Daesh. Das ist eine andere Abkürzung, in der das Wort Islam nicht vorkommt. Nur so darfst du im islamischen Al Jazeera Kulturraum vom islamischen Staat sprechen. Du darfst es noch nicht mal aussprechen. Na? Weil das ist nicht der Islam. Dagegen wäre zu sagen, Boko Haram und der IS sind der Islam in seiner reinsten Ausprägung, in seiner Konsequenz. Und zwar des gesamten Islam. Ich nehme ja Zahran Atesh beiseite, aber das ist eben auch nicht islamisch. Sondern das ist ein Ort, wo 1000 Leute hinmarschieren, um sich ablichten zu lassen, die aber mit dem Islam nichts zu tun haben. Da kommen auch mal ein paar türkische Atheistinnen, ich kenne sogar selber 2, 3, die da manchmal hingegangen sind und sowas hin. Ne? Oder ein alevitischer Kindergärtner, der bei der CDU was werden will, sowas nicht. Aber wer es mit dem Islam hat, geht nicht zu Zahran Atesh, weshalb die Veranstaltung des liberalen, toleranten Islam über diese Zahran Atesh-Idee, die ja ganz sympathisch ist, nur ganz objektiv nicht funktionieren kann, ein ziemlicher Blödsinn ist, eine Entlastungslüge. So, deren Glaubensbekenntnis und gesellschaftliche Praxis, was also Boko Haram und IS angeht, unterscheidet sich gerade, was den Umgang mit Frauen und Mädchen angeht, nicht von dem von euch, man müsste diese Leute ja ansprechen, diese modernen Kopftuchmädels zum Beispiel, von euch teilweise schon betriebenen, beziehungsweise immerhin angestrebten Islam. Ihr bereitet in eurem westeuropäischen geschützten Raum, Kreuzberg zum Beispiel, den Boden für die ganz großen Schrecken, die ihr vielleicht wirklich nicht gewollt habt. Nie gewollt hat man es immer dann, wenn es über den Schädel gibt, ne? Wenn es nach hinten losgeht. Jetzt nämlich, wo der Islamische Staat besiegt ist und sehr viele Glaubensgenossen, na, zum Beispiel auch aus Berlin, für immer verschollen bleiben, weil sie getötet und verscharrt wurden. Die irakische Armee hat keine Gefangenen gemacht. Weil sie getötet und verscharrt wurden, irgendwo in Syrien oder im Irak, seid ihr ein wenig kleinlaut. So war das Spiel nun auch wieder nicht gedacht, ne? Wenn ihr euch diese infernalischen Girlies, die inzwischen Kinder haben, die in den kurdischen Knästen sitzen, in irakisch-Kurdistan, jetzt jammern sie, jetzt kommen sie angekrochen. Na? Vorher waren sie aber das Dschihad-Girlie und haben die entsprechend, das sind Dutzende aus Deutschland, die dahin gegangen sind, zum IS. Die haben Hate-Speeches ohne Ende per SMS und sowas rausgedonnert. Ne? Die haben richtig feste agitiert. Und heute wollen sie es nicht gewesen sein. Nun wünsche ich ihnen natürlich schon, dass sie nicht aufgehängt werden, sondern vielleicht irgendwie doch noch ausgeliefert werden. Aber ich wünsche ihnen noch 1, 2 Jahre in diesen nicht besonders sympathischen Knästen. Das wünsche ich ihnen von ganzem Herzen. So war das Spiel nun auch wieder nicht gedacht. Ihr hattet auf Sieg gesetzt. Aber eben auch damit auf Massenmord, Versklavungen, besonders von andersgläubigen Mädchen. Da waren diese IS-Girlies aus Deutschland aktiv und England aktiv mit beteiligt. In der Zuteilung jesidischer Mädchen zu Vergewaltigungszwecken an die Prima-Kämpfer, da waren die mit beteiligt. Also das ist bitte nicht meine Ideen. Das ist alles, es gibt einen Artikel in der Bahamas, wo das teilweise schon drinsteht, der schon vor 3 Jahren erschien, na, vor 2 Jahren, und es sind inzwischen mehr Texte darüber nachgekommen, ne, was die so alles an tollen Dingen veranstaltet haben. Eben auch so, ne, Versklavung, Vergewaltigung von andersgläubigen Mädchen und auch Vertreibungen und Plünderungen. Na, das war das Programm, das fand man schick. Hauptsache man ist auf der Siegerseite, danach wird man kleinlaut. Wer Scharia-Recht gut findet, es als Parallelgesellschaft in Westeuropa sogar ausdrücklich über das Herrschende stellt. Und das tun Millionen, da gibt es Umfragen dazu, repräsentative Umfragen aus allen europäischen Ländern unter islamischen Menschen. Wer die Frauen und Mädchen so wenig achtet wie ihr, müsste man ihnen sagen. Wer sich mutwillig abschottet und im abgeschotteten Raum eine Tribalisierung der Gesellschaft betreibt, der ist in der Bringschuld. In der Bringschuld nämlich, einen anderen Islam zu präsentieren, der die Schrecken nicht immer und immer wieder aus sich heraus gebären muss. Und das wird nicht gelingen. Also hieße das nämlich in Wirklichkeit, wenn ihr es ernst nehmt, dann müsstet ihr eine ganze Menge ändern, ne? Weg mit dem Kopftuchzwang, natürlich, mehr noch, die ausdrückliche Empfehlung aus den Moscheen und Gemeinden, es nicht zu tragen. Es gibt keine Gemeinde, außer dieser, Entschuldigung, bei aller Sympathie, Pseudo-Gemeinde von Sayran Atesh. Es gibt in Deutschland keine muslimische Gemeinde, die vom Kopftuch abraten würde oder sagen würde, das stellen wir völlig frei, das ist überhaupt nicht wichtig. Und wer meint, es anderen aufzwingen zu wollen, oder wer meint, das wäre ein islamisches zentrales Glaubenselement, der liegt falsch, den wollen wir nicht. Nicht eine solche Stimme. Aber der Islam ist bunt. Und weiß Gott nicht faschistisch. Weg mit der Stigmatisierung von Schwulen, Atheisten, Trinkern, auch solchen, die am Ramadan untertags Wasser trinken. Auch hier geht die Stigmatisierung voran. Ich habe gestern mit großer Bestürzung gesehen, wie der sympathische kurdische Imbiss, in dem ich manchmal Suppe esse, wie die Ramadan technisch dann, wenn sie so eine Pause machen, da saßen sie davor und haben ihre Zigarette irgendwie so. Zigaretten rauchen darf man auch nicht. Das ist also wie trinken. Aber wollte ich es nur so sagen, ne? Dass sie wegen der eigenen Kundschaft, das ist die Kundschaft, weil der Kurs, haben die mir auch gesagt, das können sie nicht bringen, da bricht ihnen die halbe Kundschaft weg. Die fasten alle, die zwingen ihre Kinder zu fasten. Das läuft ja alles. Deswegen würde es weitergehen, weg mit dem Auslegungsverbot des Koran, ist nämlich auch absolutes Dogma von eben allen Gemeinden. Keine Auslegung ist zulässig, jedes Wort ist heilig. Über seinen Sinn nachzudenken, ist schon ein Frevel. Denn der Sinn ist ja offenkundig, sagen sie. Weg mit dem Verbot, die Geschichte und den Text des Koran historisch kritisch zu lesen. Auch dieses Verbot gibt es bis hinein in deutsche Moscheen. Der frühere Moslem, weil konvertiert, inzwischen Professor, Jörg Kalisch. Früher nannte er sich Muhammad Kalisch. Islamwissenschaftler etc., war auch für die Lehrerausbildung, also islamische Lehrer und Lehrerinnen zuständig oder vorgesehen, war nun an einem Punkt dann plötzlich doch Islamwissenschaftler und hat ein Buch geschrieben, in dem er unter anderem die historische Existenz Mohammeds bestritten hat, was natürlich völlig auf der Hand liegt. Ne? Damit war es aus. Damit läuft es irgendwie als vergleichende Religionswissenschaft. Sein Lehrstuhl, Islam darf nicht mehr vorkommen, vielleicht Religionswissenschaft Nahe Osten, irgendwie so. Und in dem Korridor, wo er sitzt täglich in seinen Dienststunden ein Polizeibeamter. Es müsste auch heißen, Herr mit der selbstkritischen Reflexion der Geschichte islamischer Herrschaft als der Geschichte plündernder, misogyner Sklavenhaltergesellschaften, Raubgesellschaften. Ich glaube nicht, dass der Islam dergleichen Einsichten oder Bekenntnisse überleben würde. Da liegt nämlich das Problem. Schon dem Christentum ist die historisch-kritische Beschäftigung mit den heiligen Texten nicht gut bekommen. Die begann im Wesentlichen im 18. Jahrhundert, hat aber noch ein paar mehr Vorläufer. Na, das geht darum, man guckt, was ist die älteste wissenschaftlich verifizierbare Quelle. Mit anderen Worten, das älteste Stück Papyrus. Na, darum geht's. Und man hat dann ein Problem. Im Jahr 30 oder 40 oder 50 nach Christus gibt es nichts. Na, also das war für das Christentum auch nicht einfach. Ich wollte ja nur sagen, warum? Den Verlust der Gottesunmittelbarkeit des Textes, dieser Verlust, der wog schwer. Wog viel schwerer als das, was ansonsten man vielleicht als seine offensichtlichen der Satz nochmal richtig. Der Verlust der Gottesunmittelbarkeit des Textes wog schwerer als seine offensichtlichen Widersprüchlichkeiten. Und die historisch-kritische Beschäftigung heißt eben, die Gottesunmittelbarkeit geht verloren. Die Jünger Jesu müssten das spätestens im Jahr 50 nach Christus geschrieben haben. Es gibt aber die ersten als als Bestandteil christlicher Evangelien erhaltenen Textfragmente sind ungefähr aus dem Jahr 180. Aber eine ziemliche Lücke. Das heißt, Gottes unmittelbar kann es nicht gewesen sein. Die Jünger konnte man noch als Gottes, so steht es ja in den Evangelien, die haben es aufgeschrieben, aber die haben es ja als Zeugen, Ohren- und Augenzeuge, nicht? Waren sie natürlich dann damit eben schon insofern Gottes unmittelbar, weil sie eben Gottes in Menschengestalt erlittenes, blabla, dann eben bezeugt haben. Jetzt fehlen aber die Zeugen. Da sind ja nun offensichtlich welche, die drei Generationen später dann aufgeschrieben haben oder vier. Ist eine schwierige Sache. Doch im Christentum und im Judentum war der Weg zu den bohrenden Fragen, der individuellen Selbstvergewisserung, der Zweifel eben schon im Text der heiligen Bücher angelegt, unabhängig davon, ob sie Gottes unmittelbar sind oder nicht. Kein Rabbinerbann, keine Inquisition, konnte den Weg aufhalten, der letztlich zur Verwerfung des Glaubens zugunsten der Vernunft in beiden diesen Religionen geführt hat. Dem heiligen Buch der Moslems fehlt die Würde des Tastens und Fantasierens und Philosophierens irgendwann am Anfang der Geschichte und der Geschichte des Denkens überhaupt. Das ist das Alte Testament. Eines der größten Bücher, was es überhaupt gibt. Man sollte wirklich mal reinlesen. Ist nicht alles gleich interessant, aber es fehlt dieser Lehre, dem Islam also, die Kraft, den Glauben in Gesetzesform zu gießen. Altes Testament. Die im Alten Testament so kennzeichnend ist. Es fehlt ihm die Kraft, eine Geschichte zu erzählen. Im Islam werden keine Geschichten erzählt. Also im Koran, Entschuldigung, im Koran. Entwicklungen in chronologischer Abfolge darzustellen. Niente. Also jene Abfolge von guten Geschichten, von denen die Josefsgeschichte wohl die größte ist, die das Alte Testament kennzeichnet. Es fehlt ihm auch die Würde einer ernst gemeinten Emanzipationsbemühung, wie sie zum Beispiel in den christlichen Testamenten und manchen Apostelbriefen enthalten ist. Denn Moslems fällt schwer auf die Füße, dass der Koran in seiner Inkonsistenz sehr spät entstanden ist und sich höchstwahrscheinlich zur Herrschaftsideologie vormals christlicher, dann nachchristlicher Stämme entwickelt hat. Seine Inkonsistenz kann durch die blümerante Sprache, seine ewigen Redundanzen, die bezugsfreien, unsystematischen Verbotskataloge nicht überdeckt werden. Es ist kein Hauch von Utopie, kein Ansatz von Gesetz, keine gewollte Systematik, kein Beginn des Philosophierens, keine Systematik bei der Entwicklung der Gedanken und schon gar keine kohärente Erzählung in ihm vorhanden und eben auch dieser Vorschein von Philosophie. Nichts davon ist da drin. Im Grunde beeindruckt das spätchristliche Verfallsprodukt ganz wesentlich durch die auf es sich berufende Gewalt. Islamische Herrschaft hat sich anders als die längst vergangene jüdische, aber auch anders als die christlich begründete Herrschaft, eine christliche Herrschaft in dem Sinne war nie vorgesehen, aber auch anders als die christlich begründete Herrschaft, immer als widerspruchsfrei zu beweisen versucht, sie sich selbst. Gemeint ist der Widerspruch, den sie ausmachen wollten zwischen weltlichen und diesseitigen Belangen, eben zwischen Heilsauftrag und Welt. Der suchende und irrende Einzelne kommt nicht vor. Die Verpflichtung, das Heil in Gott ganz persönlich zu finden, ein Leben lang irrend und suchend der nie ganz zu erreichenden Versöhnung mit Gott entgegenzustreben und dabei immer auf sich selbst als Irrenden und Zweifelnden, der den göttlichen Fingerzeig meist nicht erkennt oder einfach nicht bekommt, zurückgeworfen zu sein. Die persönliche Autonomie des Gottsuchers, genau das, was das Christentum und das Judentum davor, natürlich noch viel mehr, kennzeichnet. Was sagt denn Gott zu Abraham, als er auf seinen Geheiß auf den Berg ging, um den Isaak zu opfern? Halt, sagt er, wie konntest du glauben, dass ich das so gemeint habe? Das ist ein Aufruf zum Zweifel. Das ist ein Aufruf darauf, dass es Worte geben kann, die selbst wenn Gott sie sagen würde, gottlos und falsch wären. Das heißt, du musst darüber grübeln, du musst nachdenken, du musst nach der Wahrheit gucken und du findest es nicht im Heiligen Buch so eins zu eins. Das macht die Größe dieser beiden anderen Religionen aus, die Größe, die eben dazu führt, dass sie sich selbst liquidiert haben als kohärentes Glaubenssystem. Das mittlere und spätere Judentum, dazu noch ein paar Worte, und das Christentum sind sie durch die Geistesgeschichte der griechischen Antike beeinflusst worden. Das kann man nachweisen, also auch im Alten Testament. Die wussten schon, was man lesen muss. Das waren ja gebildete Leute und ich meine, jeder Religionsstifter hat versucht, sich irgendwo logischerweise von anderen Denkformen oder eben Heiligkeitsvorstellungen etc. irgendwie anregen zu lassen. Griechische Antike ist nachweisbar. Sie waren alle beide Religionen in der Diskussion, ganz wichtig. Beides ist ganz diskussionsartig aufgestellt. Ne? Frage, Antwort, richtig, falsch, warum, wie, Begründung etc. Nicht so gut wie ein sokratischer Dialog, aber nicht ganz frei von dergleichen Einflüssen sozusagen. Ne? Des Zweifels und der Spekulation. Sie waren so viel Sohn Rethel, Alfred Sohn Rethel darf sein, bereits vom Geldrätsel durchdrungen und haben sich jede auf ihrer Weise von der Gottesunmittelbarkeit eines heiligen Bundes, was das Diesseits angeht, losgesagt. Ihnen blieb das Gesetz, das sie zur Grundlage jeder Theologie gemacht haben, bei den Juden, beziehungsweise das Gesetz, das sie von den Juden und den Römern nach einer schwärmerischen Frühzeit wieder übernommen und zu ihrem Anliegen gemacht haben, Stichwort Kirchenrecht, bei den Christen. Die Wiederaufnahme der Gesetzeslogik ins Christentum ist eine nachtestamentarische, das macht die Größe des Katholizismus aus, der eben als Gesetzesgeber nun dann wieder eigentlich sehr jüdisch war. War Abschweifung. Der Islam dagegen ist nur eklektizistisch, unzusammenhängend und autoritär. Er zieht aus dem Gedanken des Gesetzes lediglich den unmittelbaren Vollstreckungsauftrag gegen die Feinde der Umma und erklärt nach innen nicht das Recht, sondern das Almosen zum obersten Prinzip. Er wendet sich von seinen christlichen und jüdischen Ursprüngen ab, indem er Elemente beider Religionen aus jedem Zusammenhang gerissen, im Koran als Bausteine für ein Gebäude des keinen Widerspruch duldenden, um keine innere Logik besorgten Dogmas wieder zusammenfügt. Das Auslegungsverbot des um das Jahr 1100 endlich fertigen Korans, vorher gab es den gar nicht, macht deutlich, dass man wusste, als wie verwundbar der Text sich darstellen würde, überließe man ihn der Theologie. Der Islam kennt keine Theologie, denn die Theologie ist das sich Streiten über die Wahrheit in Jesu, in Mohammed oder in, was würden die Juden sagen, für Gott, Jofe oder so etwas, ne? Es ist die Diskussion darüber entlang der Grundlage der Heiligen Schriften. Das Judentum hat, wie ihr ja wisst, in der Diaspora-Zeit ganze Bibliotheken gefüllt. Da ging es immer darum, nichts davon im Islam. Das gibt es nicht, das ist verboten. Denn die Frage ist immer, was könnte denn dieser Satz noch heißen? Könnte es sein, dass wir ihn nicht so wörtlich nehmen sollen? Damit beginnt Theologie. Könnten wir nicht gut daran tun, ihn in einen Sinnzusammenhang mit anderen Sätzen aus anderen Kapiteln zu stellen? Dann würde das das und das heißen. Nein, sagt der andere, Verrat. Das geht, aber so wird gestritten. Das ist Theologie. Im Islam ist sie verboten. Komplett. Weil das Wort, der Satz muss für sich stehen und es wird behauptet, der für sich stehende Satz wäre für sich, für jeden redlichen Menschen in seiner vollständigen Deutlichkeit einfach nur zu übernehmen. Dass das natürlich in vieler Hinsicht Unsinn ist, aber egal. Die Faszination des Islam heute, ich brauche noch 10 Minuten, ist zum größten Teil dem Verfall christlich, jetzt bin ich auch beim letzten Kapitel, christlich-bürgerlicher und dem Zusammenbruch sozialistischer Staatsprojekte geschuldet. Die islamische Welt war 1918, Ende Zweiter, Erster Weltkrieg, weitgehend besiegt, nicht nur das Osmanische Reich, aber das natürlich im Besonderen. Alles deutete auf einen friedlichen Übergang in andere säkulare Gesellschaften und Staatsformen hin. Was ihn als Krisengewinnler später so unglaublich populär gemacht hat, ist nicht nur das faszinierende Zerstörungspotenzial, das in der Umma schlummerte, die Faszination an Mord und Totschlag, an der Konsequenz, an dem kompromisslosen Massenmord, die Bereitschaft, und die machen es dann auch wirklich, diese Faszination ist leider sehr groß. In der westlichen Welt auch, ne? Die Zelebrierung der Gleichheit auf düsterstem Niveau. Man nehme nur die von allen zu befolgenden Gebets- und Fastenzeiten, die quasi basisdemokratische Wiederherstellung einer sich fremd gewordenen Gesellschaft im Zeichen des unverdorben Echten, die Re-Islamisierung, die Elendsverwaltung auf der Basis des Almosens, die unmittelbare auf die Familie gründende ewige Ordnung der Gesellschaft, die dann eben keine mehr ist, und damit natürlich auch zwischen den Geschlechtern. All das sind verstörend primitive Antworten auf die aktuellen Krisen, die eben immer auch individuell gesehen Identitätskrisen sind. Der Verfall kommunistischer Revolutionstheorie von einer Lehre des Klassenkampfes zu einer Doktrin der Identität von quasi urzeitlichen Naturkollektiven, die nur ihre nicht minder naturwüchsige und damit ewige und wahre Bestimmung wiedergewinnen wollten, Gemeinschaften, die fast verdorben wurden durch fremde Zutaten, fremde Unterwanderung und ihr Heil, ihre Gerechtigkeit durch Abschüttelung des kulturimperialistischen Jochs wieder zu gewinnen angetreten sind. Das eint jeden Befreiungskampf der Völker. Das hat zuletzt in den 1990er Jahren den Chiapas-Hype ausgemacht und prägt den zum Beispiel baskischen Separatismus. Nur sind das Baskenland und Chiapas in aller Borniertheit begrenzt. Zwar trennten die einen sich geistig und versuchsweise praktisch von Mexiko, kurze Episode in den 90er Jahren, und die anderen stellen den spanischen Gesamtstaat, der eine Nation und kein Volksstaat ist, in Frage, gefährlich genug, aber beiden völkisch-antiimperialistischen Ansätzen, der mexikanisch-Chiapas-Ansatz, der baskische, beiden völkisch-antiimperialistischen Ansätzen fehlt der Geist der Weltumspannenden, die einzelnen Völker transzendierenden großen Abrechnung. Der Islam kennt nur ein Herrenvolk, das arabische. Er vermag aber diesen Widerspruch zur völkerübergreifenden Tat leicht einzuebnen. Das spielt also keine herausragende Rolle, obwohl es so ist. Vielleicht schon deshalb, weil Saudi-Arabien keine Nation ist und den Anspruch gar nicht erst erhebt. Der Hijab ist der Einspruch gegen jede, das bin ich mir wieder beim Kopftuch, ich mache den Bogen. Der Hijab ist der Einspruch gegen jede regionale, kulturelle Besonderheit. Der Kampf gegen die Götzenanbeter, dem zum Beispiel in Mekka, also in jüngster Zeit, ne, jeder noch vorhandene steinerne Rest eines einst heiligen Grabmals, irgendeines frühislamischen Gelehrten, Priesters und so weiter zum Opfer fällt. Die reißen das alles weg, was noch da ist. Hat den einzigen Zweck, das völlige, ausweglose Gleichheit sich herstelle und jeder Zweifel ausgerottet werde an einem Heilsauftrag, der weltumspannend gemeint ist. Vergessen wir nicht, dass alle Ingredienzien des weltumspannenden Dschihad vom Geiste des Antiimperialismus beseelt sind, der den Kapitalismus nicht überwinden wollte, sondern hinter ihn zurückgefallen ist, vor ihn sozusagen. Der Kapitalismus, und das hätte für die Revolution in kommunistischer Absicht genauso zu gelten, tritt zunächst als Zerstörer auf. Er kappt die alten Bindungen, Solidaritäten, Religionen, die aus dem Menschen jenes befangene Wesen gemacht haben, das nicht einmal befähigt war, sich etwas anderes auch nur zu denken. Na, dazu brauchte man schon den Kapitalismus. Die größte Blüte der katholischen Kirche war ja zugleich die erste Blüte eines schon recht weit gediehenen Kapitalismus. Das gehört schon zusammen, was im 14. und vor allen Dingen 15. und frühen 16. Jahrhundert in Literatur, Architektur, vor allen Dingen Malerei, Musik und so weiter veranstaltet worden ist. Dieses ist natürlich eine luxuriöse Angelegenheit auf der Basis weit ausgedehnten Händlertums, Florenz und hast du nicht gesehen, und hat aber andererseits auch die Kirche zu ihrem größten Glanz gebracht. Das hing also auf eine ganz eigenartige Weise zusammen. Und hatte natürlich dann sehr bald die Folge, dass die Leute eben doch drüber hinaus zu denken begannen, was das rasche Ende bedeutete. Der Islam aber kassiert in religiöser Hinsicht alles das, was die Theologie im Christen und auch im Judentum an Zerstörung der Heilsgewissheit angerichtet haben. Er dementiert jedes Versprechen, das in der Vereinzelung der Abkehr von den Zumutungen der großen Gemeinschaftsveranstaltungen einmal gelegen hat, indem er es verbietet und zugleich die Sehnsucht danach auslöscht. Zugleich ist er notwendig grenzenlos. Das hat nicht nur mit seiner Geschichte als Eroberungs- und Unterwerfungsreligion und damit eben also die entsprechenden Raubgesellschaften, das Osmanische Reich war nichts anderes als eine Raubgesellschaft, die in den unterworfenen Gebieten entsprechende Befestigungsanlagen hingestellt hat, die dazu dienten, dass man Aufstände niederschlagen kann und vor allen Dingen die Lagerhäuser hatte, wo man dann halt die Tributleistungen in Form von meistens ja landwirtschaftliche Produkte gehortet hat, um sie dann eben ins Zentrum zu verschicken. Ne? Was anderes als eine Raubkultur war islamische Herrschaft nie. Deshalb gibt es in islamischen Gebieten auch so gut wie keine Stadt. Wenn es eine Stadt gibt, schaut euch die Gebäude genauer an, sie sind nicht islamischer Herkunft, außer den Moscheen, den Sakralbauten. Ne? Steinerne Marktplätze, der Gedanke eines Rathauses. Der Bürger verwaltet sich selber, was das katholische Christentum durchaus zugelassen hat, ist in einer islamischen Gesellschaft, egal in welcher Periode, völlig undenkbar gewesen. Die mündige Gesellschaft, in der natürlich verarmten Form der kapitalistisch ideologisierten, aber dennoch, die gab es nie. Das hat nicht nur mit seiner Geschichte, Eroberung, habe ich gesagt, Eroberungs- und Unterwerfung zu tun, das ist auch im Wesen der islamischen Gemeinschaft begründet. Denn diese ist stillgelegt im Zwang. Wie das Buch stillgelegt ist in seiner Bewegungsunfähigkeit, in seiner ständigen Redundanz, seines sich Wiederholen, seines blümerante Formeln aufstellens, aber auf keinen Gedanken verfallen kommt. Sie ist zu keiner Bewegung in der Lage und vermag doch die versprochene Befriedigung, die in der Unterwerfung liegen soll, das ist ja das Versprechen, nicht herzustellen. Nicht enden wollende Fressorgien ab dem Fastenbrechen am Ramadan im Kreise der immer gleichen Familie und weiter entfernten Verwandten als Belohnung für die sinnlose Tortur am eigenen Körper untertags vermag die Eintönigkeit, die grenzenlose Langeweile, die in diesem Beisammensein, das sind immerhin 28 Tage hintereinander weg, liegen, zu verdecken. Zwar sollte kein Mensch mit sich und dem, was er ist und hat, zufrieden sein. Das führt zu Verkümmerung von Geist und Fantasie. Und einen kommunistischen Endzustand sich auch nur vorzustellen, führt automatisch zu den im Grunde doch schrecklichen Schlaraffenlandbildern von Bruegel und Zeitgenossen aus dem frühen 16. Jahrhundert. Aber nie zufrieden sein zu wollen, immer noch etwas anderes, schöner, sinnlicher, reizvoller machen zu wollen, erleben zu wollen, im eigenen Leben, ist nicht zu vergleichen mit dem Grimm jener, also diese Unzufriedenheit, die ja was Schöpferisches sein könnte, ist nicht zu vergleichen mit dem Grimm jener, die sich einbilden, freiwillig einen Vertrag zum zufriedenen Leben eingegangen zu sein und immer wieder an der nagenden Langeweile verzweifeln. Vorläufig haben sie ja noch was zu tun. Sie räumen nämlich als gegenseitige Überwacher und Wettbewerber im Tugendstreben über sich und die anderen in blindem Hass auf Abweichler auf. Je vollendeter diese Gemeinschaftstat dann ist, je weitgehender der erstrebte Zustand Realität geworden ist, desto haltloser greift der Vervollkommnungswahn aus über die Grenzen der Neighborhood, über die Grenzen des eigenen Staates, siehe nicht nur Erdogans Türkei, Afrin, bis hin zum Griff nach der Welt. Das ist das apokalyptische Ziel von Taliban und Boko Haram und schließlich Islamischer Staat. Die weltumspannende Umma aber kann nur in der Liquidierung aller Grenzen, aller Besonderheiten, aller Individuen vollendet werden. Die rauchenden Trümmer, die der Islamische Staat zurückgelassen hat, die ebenfalls rauchenden Reste christlicher Dörfer jüngst in Nigeria, an die 100 Tote, die dauernd öffentlich vollzogenen drakonischen Strafen am Fleisch, all das ist Apokalypse ohne einen reinigenden Sinn, wie die Christliche es doch immerhin noch versucht hat. Es ist eine Feier des Todes und keine des Himmelreichs, dem die Todessüchtigen in ihrem Morden angeblich entgegenstreben. Zu fragen wäre unter Anhängern einer linkssozialdemokratischen Partei, wie nahe das eigene sozialistische Ziel dieser Zwangsanstalt zur Vernichtung der Sinnlichkeit zum Zwecke der Herstellung von Gleichheit im eigenen Denken vorhanden ist. Wichtiger aber wäre zu hinterfragen, woher diese schier grenzenlose Toleranz mit den Feinden der Freiheit rührt. Das kann doch nicht alles mit der AfD und den unschönen Verhältnissen in der Platte von Königs Wusterhausen oder Bautzen zusammenhängen. Mir will eher scheinen, die AfD muss deshalb zur veritablen faschistischen, gar nationalsozialistischen Bedrohung, die sie nicht ist, stilisiert werden, damit man sich nicht mit der eigenen Verzagtheit konfrontieren muss, die einen gewöhnlichen Widerling wie Harry Weinstein zum Monster großredet und von den wahren Monstern aus Rotherham nicht reden zu müssen. Einer Verzagtheit, die dazu führt, dass man sich eine MeToo-Kampagne unter muslimischen Mädchen schon gar nicht mehr vorstellen und vor allem dazu um Himmels Willen nicht anstiften will. Da wäre es nämlich nötig. Angeblich nur sogenannten Rechtspopulisten gilt der Vorwurf, ihre Islamkritik sei lediglich ausländerfeindlich, sprich rassistisch motiviert und deshalb zu verwerfen. Ihr wisst es aus Kreisen der Linksjugend, der Rosa-Luxemburg-Stiftung und so weiter, selbst am besten, was daraus wird. Das dümmste und deshalb wohl auch populärste Bähwort im Land, Islamophobie. Aus der Sicht des bekennenden Moslems muss jede Kritik an seinen Überzeugungen und Taten ihn im Innersten in seiner sogenannten Identität natürlich treffen. Es ist geeignet, ihn auszulöschen. Das ist auch so gemeint. Nur nicht als Mensch, nicht als Person, sondern als perverses Ideologiebündel. Da will ich schon gerne beim Auslöschen oder wenigstens beim Feuerlöschen mithelfen, auf dass ein anderer Mensch herauskomme. Das hat noch jeder, also dergleichen hat noch jeder totalitär gestimmte Mensch über seine Kritiker gesagt. Ne? Das ist klar, man muss ja auch seine Identität verteidigen. Aber muss man es übernehmen? Das Bekenntnis zu einer Religion oder einer Ideologie ist keine biologische Eigenschaft, wie das Geschlecht oder die Hautfarbe, und auch keine sexuelle Disposition wie die Homosexualität. anderer Leute Bekenntnisse, Überzeugungen und die damit verbundenen Praktiken zu kritisieren, bringt sie womöglich in die schwierige Situation, sich rechtfertigen zu müssen, aber es diskriminiert sie nicht. So wie jedem Schwarzafrikaner, der es für nötig hält, weißen Männern und Frauen, die den Blues singen oder spielen, vorzuhalten, sie hätten ihn und seine Rassengenossen kulturell enteignet. Ordinärster Rassismus vorzuhalten ist, weil der Blues kein schwarzes und auch kein Sklavengen hat. Genauso darf man keinem Anhänger des Propheten durchgehen lassen, sich mit verfolgten Juden oder Schwarzen auf eine Stufe zu stellen und das Wehgeschrei des rassisch Verfolgten anzustimmen. Nicht durchgehen lassen. Wer als Sozialist oder Kommunist mit sich und der Welt noch etwas vorhat, muss zunächst in seinem Umfeld beginnen, die Feinde der Freiheit unerbittlich zu denunzieren. Aber er darf da auch nicht stehen bleiben, sondern die tatsächlichen Praktiker müssen schon auch mitgemeint sein. Wer den warum auch immer Befangenen, den im Plural, wer den warum auch immer Befangenen zugesteht, ihre Befangenheit als Identität und damit unantastbare Wesenseigenschaft nötigend vor sich herzutragen, wer ihre Kritiker zu Rassisten, Imperialisten und Faschisten erklärt, der hat jedenfalls mit dem Ziel, einen Verein freier Menschen gründen zu wollen, nichts am Hut. Der will unfreie Völker, schlimm genug, dass er Völker will, aber er will dezidiert unfreie Völker und ausgelöschte Individuen. Der muss irgendwann tatsächlich Geschmack an der gefährlichsten faschistischen Herausforderung unserer Tage finden, wie die Neuköllner Schlägertruppe Jugendwiderstand auch. Der muss irgendwann nicht mehr nur heimlich seiner Unterwerfung unter den Islam zustimmen. Vielen Dank.